Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Sonntag, der für uns ein großes Geschenk ist, dass wir Zeit haben, zusammenzukommen, Zeit haben, dir zu begegnen, dem lebendigen und wahren Gott. Und wir danken dir für das, was du heute Morgen uns geschenkt hast im Gottesdienst. Und danken dir für die Möglichkeit, an diesem Nachmittag noch einmal so zusammen zu sein. Wir freuen uns auf die Auslegung von Hans-Peter Reuer. Bitten dich, dass du ihn gebrauchst für uns und dass seine Worte bestärkt und bevollmächtigt durch deinen Heiligen Geist in unserem Kopf, in unserem Herzen ankommen. Hab herzlichen Dank, dass du in unserer Mitte bist. Und nicht nur hier bei uns, du bist auch bei den Seminaren und Workshops, die im Haus stattfinden. Du bist im Kinderprogramm dabei. Du hast deine Augen offen über diesem Haus und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Dein Segen ist da, wir ehren dich und beten dich an. Gelobt seist du, unser Gott. Amen.
Gut, dann gehen wir in den Enzberg, zumindest was mich anbelangt. Ich werde danach dann gleich nach Hause fahren, recht einen langen Weg vor mir. Aber es geht um das Thema Gott anbeten mit Herz und Verstand. Wenn man heute über Anbetung redet, dann sprechen wir meistens auch über einen Ort, über eine Anbetungsstätte. Es ist für viele Christen natürlich das Kirchengebäude oder eine Kapelle. Das ist für manche die La Höhe oder der Dauernhof oder ein ruhiger Ort im Wald. Und das ist nicht ganz abzuweisen, weil ich stelle immer wieder fest, Orte, an denen wir besondere Erfahrungen mit Gott machen, werden ein Stück Heimat. Es wird sicher einigen so gehen, wenn sie hierher kommen zu La Höhe, haben sie ein bisschen Gefühl, ich komme nach Hause. Dasselbe stimmt für den Dauernhof. Ich war nur 3 Monate Bibelschule, das ist meine ganze Ausbildung, in England. Aber das war für mich eine besondere Zeit. Und jedes Mal, wenn ich da hinfahre, ist ein Stück Heimat da, weil ich die Erfahrung machte mit meinem Herrn. Die Idee, irgendwo hinzugehen, um Gott anzubeten, kommt natürlich aus dem Alten Testament, was jetzt uns Christen anbelangt, wo damals die Juden in den Tempel zu Jerusalem gingen, um dort anzubeten. Und in unseren Breitengraden sind es halt Kirchengebäude oder Gotteshäuser. Aber ich glaube, dass diese Idee nie Gottes Idee war. In Genesis 1 und 2 schuf Gott den Menschen in seinem Ebenbild und sie spazierten im Garten von Eden, hatten Gemeinschaft miteinander. In Genesis 10 lesen wir, Gott wohnte im Zelt von Schem. Zelten übrigens steht immer für ganz enge Gemeinschaft. Wer von euch hat schon mal gezeltet? Kann ich mal sehen? Ganz schön viele schon, super. Also wenn du gemeinsam zeltest, das ist manchmal enger, als man sich's wünscht. Vor allem bei Bergtouren nach dem dritten Tag, das ist schon ein bisschen kritisch mit dem Geruch und so. Übrigens, auch über Jesus lesen wir im Griechischen, er zeltete unter uns. Er hat unter uns gezeltet. Und ein Zelt ist nie ein permanentes Haus. Du ziehst immer weiter mit deinem Zelt. Der Unterschied zwischen Zelt und Haus. Abraham war ein Mann des Zeltes und ein Mann des Altars. Wo immer Abraham hinging, schlug er seine Zelte auf und baute einen Altar. Das heißt, Abraham ging nicht zum Altar, sondern der Altar ging immer mit ihm. Jahre später befahl Gott dem Mose, eine Hütte zu bauen, die sogenannte Stiftshütte. Wiederum, der Altar war im Zentrum des Volkes Israel und wenn der Altar weiterzog, zog das Volk mit dem Altar. Das war ursprünglich die Idee Gottes. Und Jahre später wollte dann David, ein Mann nach Gottes eigenem Herzen, einen Tempel für Gott bauen, einen permanenten, fixen Ort, wo man hingehen kann, um Gott anzubeten. Etwas Interessantes ist, Gott war nicht sehr beeindruckt von dieser Idee. Im 2. Samuel, Kapitel 7, lesen wir, ich lese es euch vor, 2. Samuel, Kapitel 7 und Vers 5. Geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David, so spricht der Herr. Du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich? Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt. Von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten herausgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter den Söhnen Israel umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stämme Israels, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt, warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Mit anderen Worten, Gott sagt, ich wollte nie ein fixes Haus haben. Wisst ihr, was geschehen ist, als Gott festgenagelt wurde an einem Ort? Moritz, hör. Bislang ist Gott in den Alltag mitgegangen. Der Altar war immer mitten im Alltag. Jetzt wurde der Alltag vom Altar getrennt. Jetzt ging man hin anzubeten und im Alltag war Gott, der gehört ja dorthin. Er war nicht mehr dabei. Und ich glaube zu behaupten, dass diese Trennung zwischen Alltagsleben und geistlichem Leben eine der größten Fallen ist, in die wir Christen hineingeraten sind in der heutigen Zeit. Das größte Dilemma. Weil Anbetung wird separiert gemacht von meinem normalen Leben. Es ist nicht mehr integriert. Und oftmals ist Anbetung reduziert auf Rituale. Ob die Anbetung dann gut war, hängt davon ab, wie ich in Laune war, die schauspielerische Leistung der Musikgruppe, Theatergruppe, Zeugnis oder vom Prediger. Im Tempel Salomons begann die Entstellung von Anbetung. Wenn man die Alte Testament liest, dort wurde das Gesetzbuch verloren, das Opfersystem wurde korruptiert, die Priester verloren ihre Redlichkeit über die Jahre und im Buch Ezekiel hat Gott den Tempel verlassen. Die persönliche Gottesbeziehung wurde ersetzt durch ein Priestertum, den Klerus, über den du jetzt zu Gott eine Verbindung hattest. Bei Abraham ging Gott immer mit, auch bei den anderen Vorvätern. Stephanus hat das angesprochen in seiner letzten Predigt, bevor er getötet wurde, Apostelgeschichte 7, Vers 48, hat Stephanus zu den Juden gesagt, der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gebaut sind. Und dann haben sie ihn gesteinigt. Darum lesen wir 7-mal im Neuen Testament. 7-mal soll immer eine Glocke läuten in uns, wenn wir etwas 7-mal lesen. Unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Nicht ein Gebäude. Unser Leib. Der Kirchenvater Origen schrieb im 3. Jahrhundert, wir weigern uns, leblose Tempel zu bauen für Gott, den Spender allen Lebens. Unser Leib ist der Tempel des lebendigen Gottes. Nur zur Klarstellung, natürlich brauchen wir Gebäude, speziell in unseren Breitengraden. Wenn wir jetzt alle draußen sitzen, wäre ein bisschen unangenehm. Darum geht es nicht. Es geht darum zu verstehen, dass wir nicht in einem speziellen Gebäude uns befinden müssen, um Gott irgendwie näher zu sein oder um Gott anbeten zu können. Und das ist das Missverständnis, das ich immer wieder auch entdecke. Die Frage ist übrigens, was ist Kirche überhaupt? Was für Juden der Tempel war, ist für die Christen ein Kirchengebäude. Für andere ist Kirche, also für manche Christen, wenn du bei uns fragst, wo ist die Kirche, da deuten sie, ja, da drüben, ein Gebäude. Andere würden sagen, Kirche ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Hat man eine Tafel gelesen, da stand, in diesem Gebäude trifft sich die anglikanische Kirche. Das finde ich gut. Weil nicht das Gebäude ist die Kirche, sondern die Gemeinschaft der Gläubigen, die Ekklesia. Aber auch Ekklesia ist eigentlich nicht das optimale Wort. Ekklesia wird auch verwendet für eine zornige Gemeinschaft, für eine eifersüchtige Gemeinschaft, das heißt nur Gemeinschaft. Das Wort Kirche, das wir im Deutschen haben, wird abgeleitet vom griechischen Wort Kyriakos. Und das gefällt mir besonders. Das heißt nämlich, dem Herrn zugehörig. Ich gehöre dem Herrn, Kyriakos. Als die Kirche zu Pfingsten geboren wurde und als Petrus die erste Predigt hielt, lesen wir Apostelgeschichte 2, 41, an jenem Tag wurden etwa 3000 Seelen hinzugetan. In Vers 47, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Die Frage ist jetzt, wohin wurden sie dazu getan? Wo wurden sie hinzugetan? Und die Antwort ist, sie wurden zugetan zum Herrn. Apostelgeschichte 5,14. Sie wurden dem Herrn hinzugetan. Und jeder, der zum Herrn gehört, der gehört zur weltweiten Kirche Jesu Christi. Und darum das Wort Kyriakos spielt sich nicht nur Sonntag ab, was wichtig ist. Gottesdienste sind wichtig, sondern jeden Tag in der Woche. Denn Kirche bedeutet, ich gehöre dem Herrn. Und ich habe einen Vorschlag für uns alle. Wenn du heute vielleicht nach diesem Gottesdienst, vielleicht gehst du nach Hause und gehst mit einem Freund auf ein Bier, dann sag zu Gott, Kyriakos, Herr, ich gehöre dir. Ich bin jetzt in deiner Gegenwart und ich möchte hier in diesem Gasthaus deinen Namen ehren. Dass dein Wille geschieht, du, was dir gefällt. Wenn du Montag zu Hause bist bei deinen Kindern, Kyriakos, ich gehöre dem Herrn. Und so wie ich mit meinen Kindern rede, möchte ich, dass der Herr geehrt wird. Wenn du Dienstag vorm Computer im Büro sitzt, sagst Kyriakos, ich gehöre dem Herrn. Kirche, das ist Kirche, ich gehöre dir. Wenn du Mittwoch in der Schule die Kinder unterrichtest, sagst ich gehöre dir, Herr. Ich möchte, dass du geehrt wirst. Wenn du im Stall das Vieh fütterst oder im Wald das Holz fällst, Kyriakos, ich gehöre dir. Das ist Gottesdienst. Und den Fehler, den wir gemacht haben, ist, wir haben es getrennt. Ein Rabbi überraschte mal seine gelehrten Gäste mit der Frage, wo wohnt Gott? Sie lachten über ihn und sagten, wie redet ihr? Ist doch die Welt seiner Herrlichkeit voll. Aber er sagte, Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Gott wohnt überall da, wo du ihn einlässt. Ob zu Hause mit den Kindern, ob in der Schule, ob im Büro oder ob Sonntag im Gottesdienst. Und das ist eins meiner größten Anliegen, zu lernen wieder, dass Gottesdienst ein Leben ist und nicht ein Akt, den ich manchmal tue. Darum am Dauernhof ist es mir so wichtig, ich habe 12 Skilehrer jetzt, die fahren jeden Tag Ski mit den Leuten, die kennen alle Jesus. Und mein größtes Anliegen ist, dass meine Skilehrer auf der Piste ganz normal über Jesus reden. Da witzig, manchmal die Reaktion der Gäste, sagen sie, komisch hier, ihr redet von Jesus nicht nur auf der Kanzel, sondern auch beim Skifahren. Das ist so amerikanisch. Sage ich, ist das amerikanisch? Ich habe gedacht, das ist normal. Wir leben doch mit Jesus immer, oder? Oder ist er tot beim Skifahren? Oder braucht man da nicht? Sieh dir, ob du einkaufen gehst, ob du mit den Kindern spielst oder ob du eine Predigt vorbereitest oder betest im Stillen, es ist im Prinzip dasselbe. Kyriakos, ich gehöre dem Herrn. Und das bedeutet eigentlich Anbetung. Das Zweite, das ist der Ort, aber das Zweite ist noch eine Herzenshaltung, über die möchte ich auch noch sprechen. Und dazu möchte ich den Propheten Maleachi kurz sprechen lassen. Der letzte Prophet vom Alten Testament, bevor 400 Jahre eigentlich die Stille war, sie war zwar nicht still diese Zeit, aber wir nennen sie halt so. Das Buch Maleachi, geh zu Matthäus und dann geh links, dann ist er da, hat nur 55 Verse Aber der Inhalt ist extrem provokativ und passt extrem gut in den Zeitgeist unseres 21. Jahrhunderts. Zur Zeit Maleachi lebte Israel in relativem Frieden. Sie kamen zurück vom Exil. Sie hatten keine große Bedrohung, die kam später mit den Griechen dann. Und sie brauchten Gott nicht unbedingt. Das ist ja, wenn wir ehrlich sind, ich frage manchmal auch dessen, sag, brauchst du Gott wirklich? Und wenn er ehrlich sagt, du eigentlich nicht. Ich habe mein Leben momentan ziemlich gut im Griff. Ich kann, wenn ich ehrlich bin, ohne Gott momentan gut leben. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wir sprechen es nicht aus, das trauen wir uns nicht. Aber es ist oft so, wie wir leben. So ging es denen. Sie gebrauchten zwar den Namen Gottes, der Name Gottes kommt in den 55 Versen 53 Mal vor. Aber seine Gegenwart war nicht da. Nur der Name. Im Vergleich dazu im Buch Esther kommt das Wort Gott kein einziges Mal vor. Aber seine Gegenwart ist unübersehbar. Nicht Semantik, sondern die Realität zählt. Aber lesen wir Maleachi, Kapitel 1, da lesen wir in Vers 2. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Geht zu Vers 6. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr, der Herrscharin, zu euch. Ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet, doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Ihr, die ihr unreine Speisen auf meinen Altar darbringt, doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Dieser Dialog charakterisiert das Buch Maleachi. Gott macht eine Aussage und die Menschen verleugnen seine Aussage. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Das Volk sagt, zeig es uns doch, beweise es uns halt, wir sehen nichts davon. Zu verstehen, wie unpassend diese Antwort ist, möchte ich einen anderen Propheten anschauen, und zwar den Propheten Hosea. Es geht um unsere Haltung. Ich weiß nicht, wie viele von euch den Prophet Hosea kennen. Ich nehme an, viele unter euch lesen die Bibel und sind halbwegs gesattelt. Hosea lebte etwa 8 Jahrhunderte vor Christus. Und er hat gelebt, was er gepredigt hat. Im Gehorsam Gott gegenüber ist eine wilde Geschichte. Heiratete er eine Hure, Gomer. Sie haben dann 3 Kinder, Jezreel, Loruhama und Loami. Alle 3 Kinder sind prophetisch genannt. Manchmal frage ich mich, haben sie den Namen vorher gegeben oder nachher, oder sind sie, keine Ahnung wie. Auf jeden Fall, die haben eine Bedeutung. Jezreel, ein Kind, heißt Gericht. Loruhama heißt ohne Barmherzigkeit. Und Loami heißt nicht mein Volk. Und die Botschaft von Gott für Israel war, ihr werdet bezahlen müssen, es kommt das Gericht. Meine Barmherzigkeit hat ein Ende, was das anbelangt, und ihr seid nicht mehr mein Volk. Das war die Botschaft. Interessante Tischunterhaltung, gell? In der Familie. Gericht, komm zu Tisch, Barmherzigkeit, benimm dich. Oder ohne Barmherzigkeit und so weiter. Aber wenn wir bedenken, wer hat am meisten darunter gelitten und wahrscheinlich jeden Tag Tränen geweint? Der Ehemann Hosea. Sein Herz war gebrochen, denn er hat die Botschaft Gottes nicht nur gepredigt, sondern er hat sie am eigenen Leib erlebt. Nachdem Gomer die 3 Kinder geboren hat, ging sie zurück in die Stadt und verkaufte sich wieder an ihre Liebhaber. Und ich kann mir vorstellen, dass Hosea sich fragte, wie lange soll sie noch meine Frau bleiben und wie lange soll ich meine Frau noch lieben? Hosea ging auf die Straßen und predigte über die Heiligkeit Gottes und war verheiratet mit einer Hure. Die Menschen werden sich gefragt haben, wie kann ein heiliger Mann mit so einer Frau verheiratet sein? Und ich kann mir vorstellen, dass einige manchmal beim Vorbeigehen sagen, Hosea hat wieder mal gepredigt, Hey Hosea, gestern bei deiner Frau war gerecht nett mit ihr. Meine Freunde stehen Schlange, sie ist gut. Und einige Gläubige werden Hosea gefragt haben, sag uns Hosea, wie kannst du mit einer Hure immer noch verheiratet sein und gleichzeitig Gott predigen? Und ich kann mir vorstellen, Hosea war vielleicht eine Zeit lang still und sagte dann, auf die Frage habe ich gewartet. Und es fällt mir leicht, dir zu sagen, wie ich mit einer Hure verheiratet sein kann. Wenn du mir zuerst sagst, wie ein heiliger Gott mit einem ehebrecherischen Volk, wie ihr es seid, immer noch zusammenbleibt. Wenn du mir das erklärst, erkläre ich dir meine Situation. Hosea hat seine Frau geliebt. Als sie zurückging zu ihren Liebhabern in der Stadt, wisst ihr, was Hosea getan hat? Kannst nachlesen, ersten zwei Kapitel. Er ging in die Stadt und brachte Geld und Essen an die Liebhaber, damit seine Frau nicht hungrig sein muss. Und du musst dir vorstellen, du heiratest eine Prostituierte in der Hoffnung, sie wird die Vergangenheit hinter sich lassen. Du verbringst ein paar Jahre mit ihr, sie gebiert drei Kinder. Dann geht sie zurück zu ihren Liebhabern, verkauft ihren Körper, nicht nur an einen oder zwei, sondern an Dutzende. Und dann schaust du, dass du in die Stadt gehst und den Liebhabern das Essen bringst, damit sie die Frau ernähren, damit sie nichts hat, damit sie nicht hungrig gehen muss. Jahre später ist sie nicht mehr attraktiv, alt, ausgemergelt, keiner will sie mehr und dann wird sie am Sklavenmarkt verkauft von den Zuhältern. Und dann gehst du in den Sklavenmarkt, bezahlst den Preis für diese Prostituierte, deine Frau, nimmst sie zurück zu dir und liebst sie. Das war die Botschaft, die Gott seinem Volk gab durch Hosea. Und wisst ihr, was sie fragten? Gott, wie hast du uns geliebt? Zeig es uns doch. Seht ihr, wie unpassend diese Frage ist? 200 Jahre nach Hosea sprach Gott noch einmal auf ganz ähnliche Weise zum Propheten Hesekiel. In Hesekiel Kapitel 16, ich lese mal ein paar Verse vor, da sagt Gott Folgendes über das Volk Israel. Ezekiel 16, Vers 6. Da ging ich an dir vorüber, Gott ging an Israel vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln. Und zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, bleibe leben. Vers 9. Und ich wusch dich mit Wasser und spülte dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Ich bekleidete dich mit Buntwirkerei und beschute dich mit Delfinenhäuten. Umwandte dich mit Büssum und bedeckte dich mit Seide. Ich schmückte dich mit Schmuck, ich legte Spangen an deine Handgelenke und Kette an deinen Hals. Ich legte Reife an deine Nase, Ringe an deine Ohren, setzte eine prachtvolle Krone auf deinen Kopf. So legtest du goldenen und silbernen Schmuck an, deine Kleidung bestand aus Büssus, Seide und Buntwirkerei. Du aßt Weizengrieß, Honig und Öl und du warst sehr, sehr schön und du warst des Königstum würdig. Vers 15, aber du vertrautest auf deine Schönheit und hurtest auf deinen Ruf hin und gossest deine Hurereien aus über jedes, der vorüberkam, ihm wurde sie zuteil. Vers 33, allen Huren gibt man Geschenke, du aber gabst deine Liebesgeschenke an deine Liebhaber. Wisst ihr, was hier geschehen ist? Israel hat sich derartig verkauft, dass sie nicht mal Geld wollte. Sie wollte sich nur verkaufen. Die Frage ist, wie tief kann ein Volk sinken? Tiefer kann es, glaubt man, nicht mehr gehen. Aber es geht noch tiefer. Von Hosea zu Ezekiel zu Maleachi. 200 Jahre später sagt Gott, ich habe euch geliebt. Und das Volk sagt, wie? Beweise es uns doch. Jede von allen Mächten der Welt ist die Liebe die machtvollste und die verletzbarste. Und wenn Liebe ausgeschüttet ist und nicht erkannt wird, dann bleibt nur noch Schmerz übrig. Ich habe mich oft gefragt, warum Gott so dramatische Bilder verwendet, vor allem im Alten Testament auch, fast schockierend. Manchmal denke ich, Gott, warum bist du nicht ein bisschen gewählt, so ist ein bisschen brutal ist es. Aber Gott zeigt auf dramatischste Art und Weise, wie sehr er uns liebt und wie sehr er emotionell auch involviert ist in all dem, was geschieht. Und das lernen wir von diesen Geschichten. Und Gottes dramatischster Liebesbeweis ist ganz klar, wir feiern es in ein paar Tagen, das Kreuz auf Golgatha. Den Ungläubigen die größte Dummheit, jedem Gläubigen die größte Gotteskraft. In Römer 8, wo wir lesen, wenn er für uns ist, wer kann gegen uns sein, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wisst ihr, was das heißt? Es scheint, als ob Gott mich mehr liebt als seinen Sohn. Der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns hingegeben hat. Und wisst ihr, was wir fragen? Gott, liebst du mich überhaupt? Eine Geschichte, die ich öfter vorlese, falls du schon kennst, verzeih mir. Aber ich lese die oft vor, weil sie zeigt, das Geschehen ist am Kreuz so schön. Es heißt der alte Mann und das Meer. Nachdem im Sonntagabend Gottesdienst Lieder gesungen waren, stand der Pfarrer auf, ging zur Kanzel und stellte kurz seinen Freund aus der Jugendzeit vor. Ein älterer Mann stand auf und ging ebenfalls zur Kanzel, um zu sprechen. Er sagte, der Vater, sein Sohn und der Freund seines Sohnes waren vor der pazifischen Küste am Segeln, als ein schnell aufkommender Sturm es ihnen unmöglich machte, zurück ans Land zu segeln. Die Wellen waren so hoch, dass selbst der Vater, ein erfahrener Segler, es nicht schaffte, das Schiff zu halten. Alle drei wurden sie ins Meer geschleudert. Der alte Mann zögerte einen Moment, bevor er weitersprach. Er schaute zu den zwei Teenagern hinüber, die zum ersten Mal seit Beginn des Gottesdienstes Interesse zeigten für seine Geschichte. Er sprach weiter. Während der Vater das Rettungsseil packen konnte, musste er den qualvollsten Entscheid seines Lebens treffen. Welchem der zwei Jungs sollte er das andere Ende des Seiles zuwerfen? Er hatte nur ein paar Sekunden, um sich zu entscheiden. Der Vater wusste, dass sein Sohn ein Christ war und er wusste auch, dass der Sohn, der Freund seines Sohnes Christus nicht kannte. Die Qual seiner Wahl kann nicht verglichen werden mit der zerstörenden Kraft der Wellen. Und während der Vater seinem Sohn zurief, ich liebe dich, mein Sohn, warf er das Seil dem Freund seines Sohnes zu. Bis er den Freund zum gekenterten Schiff zurückgezogen hatte, war sein Sohn in der tobenden Kraft des Meeres verschwunden. Sein Leichnam wurde nie gefunden. Inzwischen saßen die Teenager gerade in den Kirchenbänken auf die nächsten Worte des alten Mannes warten. Der fuhr weiter. Der Vater wusste, dass sein Sohn in die Ewigkeit mit Jesus treten würde. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass der Freund in eine Ewigkeit ohne Jesus gehen würde. Darum hatte er seinen Sohn geopfert. Wie groß ist die Liebe Gottes, dass er dasselbe für uns getan hat. Der alte Mann drehte sich um und nahm wieder Platz. Stille füllte den Raum. Kurz nachdem der Gottesdienst zu Ende war, standen die zwei Teenager beim alten Mann und sagten, das war eine nette Geschichte, fing einer der Jungs an. Aber ich denke nicht, dass es realistisch ist, dass ein Vater das Leben seines Sohnes aufgeben würde, in der Hoffnung, dass der andere Junge zu Christus finden würde. Nun, vielleicht hast du recht, antwortete der alte Mann, auf seine zergriffene Bibel starrend. Ein breites Lächeln war auf seinem Gesicht zu erkennen. Und nochmal schaute er auf die beiden Jungs, es ist wirklich nicht sehr realistisch, nicht wahr? Aber heute stehe ich hier, um euch zu erzählen, dass mir diese Geschichte einen flüchtigen Eindruck gibt von dem, was es für Gott gewesen sein muss, um seinen Sohn für mich zu geben. Denn wisst ihr, ich war der Freund des Sohnes. Wisst ihr, was interessant ist? Wenn uns der Akt des Kreuzes zu wenig ist, dann habe ich eine schlechte Nachricht. Gott ist bankrott. Er hat nichts mehr zu geben. Er kann nicht mehr geben als seinen Sohn. Es ist mehr, als ob du dich selbst gibst. Wisst ihr, was ich früher manchmal dachte, als Teenager? Denke ich mir, ja, Gott, der hat halt seinen Sohn ans Kreuz genagelt. Wirklich wäre es, wenn er selbst gegangen wäre. So habe ich gedacht. Bis ich einen Sohn hatte. Wenn du mir heute die Frage stellst, ich müsste einen töten, mich oder meinen Sohn, beides würde mir schwer fallen, aber die Wahl fällt mir nicht schwer. Es ist 10-mal leichter, mich selbst zu töten als meinen Sohn. Erst dann verstehen wir, was am Kreuz geschehen ist. Und dieser Freund ehrte den Vater, denn er rettete ihm das Leben. Und wisst ihr, was Gott sagt? Wo ist eure Ehre mir gegenüber? In Malachi sagt er im Kapitel 1, Vers 6, ich lese nochmal den Vers und dann bin ich gleich fertig. Malachi 1, Vers 6, da sagt er, ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun der Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich der Herr bin, wo ist meine Furcht? Wenn wir Gottes Liebe missachten, dann verlieren wir auch die Ehrfurcht und den Respekt vor Gott. Interessant, ich bin öfter mal in den Staaten, in den USA, auf Konferenzen zum Sprechen. In den Südstaaten der USA nennen auch heute noch die Kinder ihren Vater Sir und ihre Mutter Ma'am, wenn sie in der Öffentlichkeit sind. Und zu Hause ist es Daddy und Mommy. Sir und Ma'am steht für Respekt, Daddy und Mommy steht für Intimität. Denn das, was man am tiefsten liebt, respektiert und verehrt man auch am höchsten. Sieh dir, alle Tabus zu brechen, alle Distanzen zu entfernen, bringt nicht Nähe, sondern Entfremdung. Manche Distanz ist gut. Andere schadet uns. Aber es ist ein Unterschied zwischen alt und jung. Jung soll alt respektieren. Es ist ein Unterschied zwischen Lehrer und Schüler, zwischen Eltern und Kinder. Wenn wir diese Distanz entfernen, dann verlieren wir unsere Menschlichkeit. Kinder sind nicht meine Freunde. Meine Kinder waren nie meine Freunde. Das waren immer meine Kinder. Jetzt schon langsam werden sie auch Freunde. Als sie erwachsen werden. Der Lehrer ist nicht der Kumpel, es ist der Lehrer. Und Gott ist nicht der Freund von nebenan. Es ist der heilige Gott. Ich wähle nie einen Politiker, der respektlos über andere redet. Ich nehme nie einen Mitarbeiter, der respektlos sich anderen verhält. Und ich lehre meine Kinder, Respekt zu zeigen. Und wisst ihr, was Gott hier sagt? Ihr nennt mich Daddy. Aber wo bleibt das Sir? Seht ihr, wenn ich jemand liebe und die geliebte Person verweigert sich, mich zu lieben, dann tut das weh, weil ich etwas verloren habe. Und wenn Gott sagt, dass er uns liebt und wir verweigern uns, ihn zu lieben, dann tut es Gott weh, aber nicht nur, weil er etwas verloren hat, sondern, wenn wir Gott nicht lieben, dann haben wir etwas verloren. Nämlich die Kapazität, Gott als den zu erkennen, der er ist. Und das ist unser Verlust. Darum tut es doppelt weh. Augustin hat einmal gesagt, Gott wird nicht größer, wenn wir ihn ehren. Aber wir werden größer, wenn wir ihm dienen. Gott wird nicht größer, indem du ihn ehrst. Aber du wirst größer. Weil du lebst darauf, wozu du geschaffen wurdest. Nämlich Gott zu dienen und zu leben. Und darum, die Botschaft von Hesekiel, Hosea und von Golgatha ist, Gott liebt uns und hat alles gegeben, um uns für sich zu gewinnen. Und die Frage ist, ob wir das glauben. Denn wir können Gott nicht anbeten, wenn wir ihn nicht lieben. Das ist der Schlüssel. Ich bete noch, lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die dramatischen Beispiele, die du uns gegeben hast in der Geschichte von Hosea, Hesekiel, für die traurige Antwort im Buch Maleachi des Volkes. Und wir erkennen darin manchmal auch unsere eigenen Unwillen, dich zu lieben und zu erkennen, was du getan hast. Manchmal, Herr, wird uns auch das Kreuz eine solche Selbstverständlichkeit, dass wir kaum mehr Achtung davor haben. Und wir fragen, wie damals die Leute zur Zeit Maleachis, wie hast du uns geliebt? Zeige es uns doch, beweise es mir. Und dabei, Herr, bist du so weit gegangen, dass du bankrott bist und nichts mehr hast, was du geben könntest aus Liebe. Und so, Herr, bete ich, dass uns einfach bewusst wird, mit welcher Liebe du uns geliebt hast. Und dass wir dann recht antworten lernen, uns von dieser Liebe ergreifen lassen, bestimmen lassen. Und dass wir uns immer wieder daran erinnern, weil wir es vergessen. Danke für das Osterfest, das vor der Tür steht. Und dass wir in diesem Osterfest wieder erinnert werden, was du für uns getan und gegeben hast in deinem Sohn. Dafür danke ich dir aus ganzem Herzen. Amen.
Ja, wir wollen dir ganz herzlich danken, auch gerade für diesen Nachmittag. Anbetung zum einen, was den Ort betrifft, den Ort der Anbetung, diese Betonung, dass der Heilige Geist unsere Leiblichkeit als seinen Tempel genommen hat, dass es keine Trennung gibt zwischen heiligem und unheiligem Alltag und Gottesdienst. Hab ganz herzlichen Dank dafür. Und dann natürlich auch diese Herzenshaltung beschrieben mit Hosea, Hesekiel, Maleachi und Golgatha. Hab ganz herzlichen Dank dafür. Wir wollen uns auch ganz herzlich bedanken überhaupt für ein intensives Wochenende, das du dir vorgenommen hast, auf die Langensteinbacher Höhe zu kommen.
Dass du mir diktiert hast.
Ich vorgeschlagen habe, dass du dieses Paket auf dich genommen hast. Das muten wir auch nicht allen zu. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass das so möglich war. Sowohl zum einen in den Basislagerfraktionen, den gesamten Samstag und jetzt hier bei uns im Osterbibelkurs, Freitagabend, Samstagabend, heute Nachmittag, heute Morgen der Gottesdienst. Hab ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das war ein echtes Geschenk für uns und wir wissen das wirklich zu schätzen, dass du dir neben allen anderen Diensten, Terminen in der ganzen evangelikalen Szene dir auch noch ein bisschen Zeit genommen hast für Lahö. Herzlichen Dank. Und die hier mit mir sind, danke dir sowieso von ganzem Herzen. Wir haben so gesagt, dass wir den Mann jetzt ziehen lassen, dann hat er noch richtig gute Chancen, heute nach Hause zu kommen. Es gibt eine realistische Restchance. Und das wollen wir dir auch wirklich von Herzen gönnen. Aber ich denke, das ist uns wichtig, dass wir, bevor wir noch miteinander ein Lied singen, was das aufnimmt, was wir am Nachmittag gehört haben, was unser Herz und Kopf berührt hat, dass wir für dich beten. Das wollen wir jetzt tun. Lieber Vater, wir haben ein gutes, intensives Wochenende erlebt. Sei es bei den Basislagertagen, sei es jetzt hier im Osterbibelkurs. Und dieses Wort vom lieben Gottes mit ganzem Herzen, Verstand, Wille und Gemüt, das ist uns wieder oder erstmals neu wieder wichtig geworden. Und wir danken dir für den Dienst von Hans-Peter Reuer, auch an diesem Wochenende unter uns. Das war für uns ein Geschenk. Du hast uns dadurch Gutes in unser geistliches Leben hineingegeben und wir ehren dich darüber. Wir dürfen aber auch eins werden vor dir, dass wir für ihn beten, dass wir dich bitten, dass du ihn bewahrst, Leib, Seele und Geist, dass du ihn heute behütest auf dem Weg nach Hause, ihn durch deine Engel schützend wieder in das Seine bringst. Wir bitten dich, dass du ihm auch die Zuflüsse gibst, die notwendig sind für die Vorträge, Bibelarbeiten, Gottesdienste, für all das, was zu tun ist, sei es im Tauernhof, sei es auch in den kommenden Tagen, sei es auch gerade am Ostern, mit den besonderen Ostertagungen in Munzenhausen. Leg deinen Segen auf sein Leben, dass weiterhin auch deine Gemeinde von seinem Dienst profitiert. Auch seine Familie, seine Frau, schließen wir ganz bewusst unser Beten für ihn mit ein. Hab herzlichen Dank für den Segen, den du gegeben hast. Wir ehren dich, unseren Gott. Amen.
Amen.